Deutschlandfunk.
Anka, hast du schon mal echten Pelz angehabt?
Ich glaube nur mal zum Spaß im Secondhand-Laden.
Ja, ich auch nur zum Spiel. Ich habe früher bei meiner Oma immer auf dem Dachboden rumgewühlt und nach krassen Sachen gesucht. Und da waren eben Pelzmäntel dabei.
Pelzmäntel, gleich mehrere.
Ja, so habe ich es in Erinnerung. So eine Handtasche aus Krokodilleder, ein Briefbeschwerer. Ich glaube, da war es Elfenbein.
Boah, da hast du aber schon alles jetzt aufgezählt.
Ja, das waren halt Sachen aus den 60er, 70er Jahren. Und das war halt in damals.
Ja, Krokodilleder habe ich auch öfter gesehen mal früher. Aber mittlerweile ist das ja stark eingeschränkt. Und zum Beispiel bestimmte Pelze, Tropenhölzer und Elfenbein dürfen ja kaum noch verkauft werden.
Ja, weil es da um Tiere und Pflanzen geht, die bedroht sind. Und deshalb gibt es da inzwischen strenge Regeln, über die gerade bei einer Konferenz diskutiert wird.
Wir gucken, helfen diese Regeln und geht es da auch um Tiere und Pflanzen, mit denen wir was zu tun haben.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, ich bin Aglaya Dane.
Und ich bin Anka Horn. Wir sind aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova und schauen jede Woche auf Themen rund um Klima, Umwelt und Artenvielfalt. Und
diese Woche hatte ich den Eindruck, eine Konferenz jagt die nächste.
Ja, zumindest zwei. Also die Weltklimakonferenz ist gerade erst zu Ende. Und jetzt gibt es schon die nächste, eine internationale Artenschutzkonferenz.
Our agenda is ambitious. 120 documents, 350 decisions and over 250 species, from okapi and hyenas to ginseng and Brazilwood, and aquatic species like sea cucumbers, eels, sharks and rays.
In der Eröffnungsrede hat die Generalsekretärin der Konferenz, Yvonne Higuero, gesagt, dass die Teilnehmenden echt viel auf dem Zettel haben. Hunderte Beschlüsse, es geht um viele Tierarten, Okapi und Haie zählt sie auf, Brasilholz und auch Aale.
Ja, wir haben auch viel auf dem Zettel. Wir wollen auch über Haie und Holz reden, aber erstmal noch kurz über die Ergebnisse der Klimakonferenz, damit ihr auch da up-to-date seid.
Ja, also jetzt erstmal die Zusammenfassung davon, was bei der Weltklimakonferenz rausgekommen ist, die letztes Wochenende in Brasilien zu Ende gegangen ist.
Kurz Zusammenfassung.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, klar.
Ja, das sagt der Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD kurz und knapp. Der war nicht so zufrieden.
Es gab bei der Konferenz, wie das genannt wurde, einen Minimalkonsens. Also ja, die Länder haben sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt, wo schon auch drin steht, dass das Klima geschützt werden soll. Da sagen einige allein, das ist schon richtig gut in Zeiten, in denen zum Beispiel die USA sagen, wir machen gar nicht mehr mit beim internationalen Klimaschutz. Aber in der Erklärung steht nichts, was über die alten Ziele hinausgeht. Und da sagen Klimafachleute, wenn wir keine massive Erderwärmung wollen, dann müssen wir doch eigentlich vereinbaren, dass wir schnell wegkommen von Kohle, Öl und Gas. Und dazu steht halt nichts in der Abschlusserklärung.
Es gibt aber schon auch was, was Klimafachleute loben. Zum Beispiel, dass es einen Geldtopf dafür geben soll, damit in mehr als 70 Ländern Regenwald geschützt wird. Und da gibt auch Deutschland insgesamt 1 Milliarde Euro zu.
Und zweiter Punkt, der gelobt wird, Länder, die von Kohle, Öl und Gas weg wollen, die tun sich jetzt zusammen in einer Art Parallelkonferenz. Die Idee kommt von Kolumbien und den Niederlanden. Auch andere europäische Länder wollen da mitmachen. Bei Deutschland ist es noch nicht klar. Aber das zeigt ja, es gibt Länder, denen das wirklich wichtig ist, wegzukommen von fossiler Energie. Und die arbeiten da auch weiter dran.
Von Belém in Brasilien geht es jetzt gut 12.000 Kilometer Luftlinie Richtung Osten nach Samarkand. Das ist eine Stadt in Usbekistan und da findet gerade eine internationale Artenschutzkonferenz statt.
Wir haben ja schon die Konferenzleiterin gehört, über welche Arten da unter anderem gesprochen wird. Seegurken, Hyänen, Brasilholz, da geht's ja eigentlich um alle Lebensräume, also um Wälder, das Meer, Wüsten.
Ja, aber in Usbekistan geht's eben gar nicht darum, Lebensräume besser zu schützen. Das ist Thema bei anderen internationalen Konferenzen. Bei dieser aktuellen Konferenz wird ausschließlich über den Handel gesprochen, eben über den Handel mit geschützten Arten.
Das klingt so abstrakt, finde ich irgendwie, Handel mit geschützten Arten. Aber konkret hat sowas ja schon große Auswirkungen auf die Artenvielfalt, ne? Wenn wir Menschen Tiere und Pflanzen so hin und her verkaufen.
Ja, es geht da ganz konkret um unser Essen. Es geht um Arzneien, die wir kaufen, das Holz, aus dem unsere Möbel sind, um Hautcreme, Haustiere. Was wir kaufen, muss ja vorher geerntet werden oder gejagt oder eben auch abgeholzt. In den 70er Jahren ist weltweit vielen Menschen bewusst geworden, wir wollen von manchen Dingen so viel, dass Arten aussterben.
Ja, und deshalb hat sich die Weltgemeinschaft 1975 auf was geeinigt. Auf Deutsch heißt das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen. Das ist sehr lang. Ja. Es gibt natürlich eine Abkürzung. CITES oder CITES wird es auch manchmal ausgesprochen.
Ja, und sehr lang ist auch die Liste der Arten, die CITES regelt. Da sind ungefähr 34.000 Pflanzen und Tierarten drauf.
Genau, es gibt aber für die Arten unterschiedlich strenge Regeln. Es gibt Liste 1, da stehen Tiere und Pflanzen drauf, die dürfen bis auf Ausnahmen gar nicht mehr gehandelt werden. Die meisten Arten stehen auf Liste 2, für die braucht man spezielle Zertifikate, wenn man die ins Ausland verkaufen will. Und es gibt Liste 3, da werden die Arten beobachtet.
Unsere Kollegin Jule Reimer, die beschäftigt sich für den Deutschlandfunk schon länger mit Artenschutz und sie sagt, dieses Abkommen hat tatsächlich schon einiges bewirkt.
Es hat auf jeden Fall gebracht, dass der illegale Handel mit bedrohten Tieren und Pflanzen sind es ja auch, erstmal öffentlich gemacht worden ist und dass auch dagegen vorgegangen wird, weil neben Waffen, Menschen und Drogenschmuggel gilt das als einer der lukrativsten illegalen Zweige.
Ja, und fast alle Länder der Welt sind diesem Abkommen inzwischen beigetreten. Und die beraten ungefähr alle 2 Jahre, welche Tiere und Pflanzen so bedroht sind, dass sie zum Beispiel von der Liste 2 auf die Liste 1 kommen. Eine ganze Reihe von Arten haben von diesem Abkommen auch schon profitiert, sagt Jule Reimer.
Die Elefantenpopulationen im südlichen Afrika zum Beispiel konnten sich gut erholen. Deren Stoßzähne, das Elfenbein der Stoßzähne, ist ja sehr begehrt und da ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Tiger in Indien ist auch eine Population, die sich erholen konnte aufgrund des Schutzstatus. Araras aus Lateinamerika, also seltene Papageienarten, seltene Vögelarten, die so gerne mal als Haustiere gehalten werden, sind auch ein Beispiel, die durch die verstärkte Kontrolle, Beschränkung des Handels bis hin zum Verbot über die Grenzen geschützt wurden.
Ja, durch dieses Abkommen ist also wirklich viel passiert.
Ja, und das sagt auch Stefan Ziegler, der ist Artenschutzexperte von der Umweltorganisation WWF Deutschland. Ein Grund, warum das CITES-Abkommen aus seiner Sicht so erfolgreich ist, ist, dass Länder, die gegen Regeln verstoßen, wirklich auch mit Strafen rechnen müssen.
Das haben wir heute bei den neueren Konventionen ja eigentlich nicht mehr. Ne? Wenn dann ein Staat halt so seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt, naja, dann kriegt er vielleicht mal einen Rüffel oder sowas. Aber es passiert eigentlich nichts. In CITES ist es anders. Haben sich die Staaten damals wirklich noch getraut und haben der Konvention Zähne mitgegeben. Und das kann bis dahin gehen, dass man halt sozusagen den Handel mit wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, die auf CITES gelistet sind, für so ein Land einfach erstmal das sanktioniert, dass es nicht mehr gehandelt werden darf.
Ziegler gibt in dem WWF-Podcast Living Planet auch ein Beispiel, und zwar Thailand. Da hatte die Regierung ihren Aktionsplan für Elfenbein nicht fristgemäß abgegeben und da CITES gedroht. Na, dann verbieten wir euch den Handel mit Orchideen. Und das hätte für Thailand wirklich große wirtschaftliche Einbußen bedeutet. Und dann hat die Regierung schnell reagiert.
Okay, dann gucken wir in die Gegenwart, denn es gibt ja immer noch genug Tiere und Pflanzen, die weiter bedroht sind. Um die geht's ja auch gerade bei der Konferenz in Usbekistan. Bis Ende nächster Woche soll entschieden werden, für welche Arten die Handelsregeln verändert werden, also gelockert oder verschärft. Und du hast ein paar Beispiele mitgebracht, Aglaya.
Ja, da wäre der Hai. Eine ganze Reihe von Ländern haben Anträge eingereicht, den Handel mit bestimmten Haiarten zu verbieten, um Haie besser zu schützen.
Die sind ja auch wichtig fürs Ökosystem. Die heißen ja auch Putzer im Meer, könnte man sagen, weil sie zum Beispiel viele kranke Tiere fressen.
Ja, wenn sie das nicht mehr tun, dann kann das krasse Folgen für Ökosysteme haben. Es gibt Beispiele, da sind Haipopulationen eingebrochen. Und dann haben sich natürlich die Beutetiere des Hais massiv vermehrt. Und ein Beispiel kommt aus Kapstadt in Südafrika. Da hat sich inzwischen eine ganze Seebärengruppe mit Tollwut infiziert. Auch weil es eben zu wenig Haie gab, die die kranken Tiere aufgefressen haben. Und so konnte sich die Krankheit stark verbreiten.
Und warum sind die Haie so bedroht? Werden die gegessen oder wird aus denen irgendwie werden Pülverchen gemacht für mehr Potenz oder wofür kann man die benutzen?
Ja, ein Riesending sind Haifischflossen. Aus denen wird in Asien, vor allem in China, eine Suppe gekocht. Das heißt, man tötet halt einen ganzen Hai nur für die Flossen. Und ich habe außerdem gelesen, die Haifischflosse, die hat kaum Fleisch, also echt super viel Knorpel eigentlich und sie hat eigentlich auch kaum Geschmack.
Wie unnötig. Kann man auch was anderes in die Suppe reintun.
Ja, aber es ist halt Tradition, diese Suppe zu essen. Und einige Menschen glauben wohl auch, dass diese Haifischflossen heilende Wirkung haben.
Und in Europa gibt es hier auch Haifleisch?
Ja, in Island gibt es eine bekannte Delikatesse, das ist fermentierter Hai. Der Geschmack wird als sehr krass beschrieben. Fischig, extrem fischig mit einer strengen Ammoniaknote. Manchen soll er schmecken, für andere ist es eher so eine Mutprobe, den zu essen. Und in Deutschland, da sieht man in Fischtheken Schillerlocken. Und das sind geräucherte Bauchlappen vom Dornhai. Ja, manchmal weiß man vielleicht auch nicht, dass man Hai ist, weil der wird dann anders genannt. Seeaal, zum Beispiel Seestör oder Kalbsfisch.
Sehr schlau. Ich nenne es einfach nicht Haifleisch.
Ich bin auch schon drauf reingefallen. Ich habe auch schon Schillerlocke gegessen und wusste nicht, dass es Hai ist. Ist halt so ein geräuchertes Stäbchen, ne? Das kann man echt gut wegsnacken.
Die Beefy der Norddeutschen.
Ja, und einige Haiarten werden gejagt für ihre Leber. Also die Kosmetik- und Pharmaindustrie, die hat Interesse an dem Öl in der Leber. Und das hat halt zur Folge, dass im Jahr etwa 100 Millionen Haie getötet werden. Große Haifangnationen sind zum Beispiel Spanien und Portugal. Und man muss sagen, Haie sterben eben auch als Beifang.
Ja, und dann kommt ja auch noch die Erderwärmung dazu, dass auch die Ozeane wärmer werden. Und das ist ja auch noch ein Problem.
Ja, also da kommt wirklich viel zusammen. Inzwischen gelten etwa ein Drittel aller Haiarten als gefährdet. Und deshalb sagen eben einige CITES-Länder, wir müssen handeln. Und das gilt übrigens auch in Bezug auf einen Fisch, der in Deutschland vielleicht ein bisschen häufiger auf der Speisekarte steht als der Hai. Aal.
Habe ich auch noch nie gegessen.
Ja, ich schon mal wieder. Ich komme halt aus Hamburg. Aalsuppe ist ein Traditionsgericht. Und ich war neulich in so einem fancy Sushi-Laden in Düsseldorf. Und der ist halt bekannt für den gegrillten Aal.
Hast du auch gegessen dann?
Ja, das muss man da essen. Und es war auch lecker.
Okay.
Aber es ist halt so, eine Aalart, der europäische Aal, ist vom Aussterben bedroht. Der darf schon noch im Sushi oder in Gerichten drin sein. Aber der Handel ist stark begrenzt. EU-Länder dürfen quasi keinen europäischen Aal mehr in Nicht-EU-Länder exportieren.
Ja, die EU wollte in Usbekistan ja eigentlich sogar noch strengere Regeln für Aale durchsetzen, wenn ich es richtig verstanden habe, sodass dann auch andere Aalarten da auf diese CITES-Liste kommen.
Ja, weil die EU sagt, dass die Leute beim Zoll oft überhaupt nicht erkennen können, ob sie da einen europäischen Aal vor sich haben oder zum Beispiel einen nicht so bedrohten japanischen. Um das zu erkennen, bräuchte es eigentlich DNA-Tests. Aber die zuständige Kommission bei der Konferenz in Usbekistan hat das abgelehnt. Ein Land, das den Vorschlag sehr stark bekämpft hat, ist ja das Heimatland des Sushis, Japan.
So, wir haben jetzt bisher über Tiere gesprochen, aber bei der Artenschutzkonferenz geht es ja auch um Pflanzen. Hast du da Beispiele von Arten, die vielleicht strenger geschützt werden sollen?
Ja, diskutiert wird auch über Sträucher. Die indische Myrrhe zum Beispiel, deren Harz wird zum Räuchern im Ayurveda genutzt, ist offenbar sehr beliebt. Da soll es strengere Regeln geben. Oder Brasilholz, wir haben es schon gehört, wird auch Pernambuco-Holz genannt. Das wird immer noch oft illegal geschlagen und auch nach Europa verkauft, um daraus Musikinstrumente zu bauen. Und da wollen einige Länder jetzt ein komplettes Handelsverbot.
Ja, apropos Musikinstrumente, ich habe was Interessantes gelesen zu Gitarren. Da geht es um die Griffbretter, also der Teil, wo die Saiten gegriffen werden. Und das war jahrzehntelang früher aus Rio-Palisanderholz. Also sehr viele alte Gitarren haben das noch. Und da gab es auch lange eine rechtliche Grauzone. Theoretisch hätte man allen Musikerinnen und Musikern, die damit irgendwo auftreten, diese Gitarre wegnehmen müssen.
Okay.
Jetzt ist es ein bisschen pragmatischer. Also wenn du eine Gitarre hast, die dieses Rio-Palisanderholz noch hat, dann darfst du damit auftreten. Du darfst es aber nicht ohne Zertifikat verkaufen. Du darfst es nur vererben oder dem Staat spenden. Ja, neuere Gitarren sind jetzt schon mit Palisanderholz, aber das ist jetzt ein anderes.
Ja, es ist ja auch ein bisschen so mit den Klavieren und den Elfenbeintasten. Ne? Also wenn man schon eins hat, ein altes Klavier, das ja vor vielen Jahrzehnten hergestellt wurde, darf man das auch damit handeln, darf man es auch reparieren. Aber neu hergestellt werden darf das eben nicht mit Elfenbein.
Ja, und es gibt ja noch einen anderen Aspekt, warum der Handel mit gefährdeten Arten bei uns relevant ist. Das ist das, was wir hier so als Haustiere halten. Also exotische Tiere, die eigentlich Wildtiere sind, die wir zu Haustieren machen, obwohl sie eigentlich gefährdet sind.
Ja, was für den Artenschutz ja eher schlecht ist, weil wenn jemand sowas kauft, um sich das als Haustier zu halten, muss es irgendwo mal in der Wildnis eingefangen worden sein.
Ja, ich habe mir mal angeschaut, welche Wildtiere nach Deutschland verkauft werden. Forschende haben ein paar Monate lang Online-Shops und Facebook-Gruppen ausgewertet und herausgefunden, dass tatsächlich auch in Deutschland Tiere online verkauft werden, für die es eigentlich unter CITES ein Handelsverbot gibt. oder für die man Zertifikate braucht. Aber solche Zertifikate können auch gefälscht werden.
Und was sind das für Tiere, die man da in den Online-Shops findet?
Das waren vor allem Schlangen, vor allem die Königspython. Die ist nicht illegal, aber man braucht ein Zertifikat dafür. Aber illegale Tiere wurden auch gehandelt. Also zum Beispiel hunderte Geckos von der Art, Achtung, wunderschöner Name, himmelblauer Zwergtaggecko. Hunderte Strahlenschildkröten und auch ägyptische Landschildkröten. Und die werden hier verkauft, obwohl sie vom Aussterben bedroht sind.
Gibt es da hier in Deutschland keine Kontrollen?
Doch, der Zoll kontrolliert das schon. Das meiste kommt auch per Flugzeug nach Deutschland und dann wird auch viel beschlagnahmt. Und dann müssen die Leute auch nachweisen, dass sie ein Zertifikat haben oder eine Ausnahmegenehmigung für das Tier. Aber manchmal sind die Tiere auch falsch deklariert, dass dann der Verkauf scheinbar legal ist, aber eigentlich illegal.
Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, mir in nächster Zeit eine Schlange zu kaufen oder eine kleine Schildkröte oder so. Aber wenn ich jetzt Käuferin wäre, wie könnte ich denn feststellen, dass dieses Tier legal ist oder eben illegal?
Ja, es gibt Tipps von der Polizei dazu. Also die sagen zum Beispiel, wenn irgendwo draufsteht, das ist eine Nachzucht. Also das soll angeblich kein wildes Tier sein, was mal eingefangen wurde, sondern nur Nachkommen von wilden Tieren. Dann solltest du checken, dass der Händler wirklich seriös ist und auch einen Nachweis dafür hat. Also dass es nicht doch ein eingefangenes Tier ist. Aber tatsächlich ist das mit Wildtieren in Deutschland alles doch ein bisschen verwirrend geregelt. In einigen Bundesländern zum Beispiel, fand ich auch interessant, darfst du einen Löwen als Haustier haben.
Okay, das finde ich aus vielerlei Hinsicht problematisch. Also nicht nur Artenschutz, sondern auch so meine eigene Sicherheit.
Dein Nachbar vielleicht. Ja, also es gibt halt für Tierhaltung in Deutschland kein einheitliches Gesetz, sondern das regeln die Bundesländer. Und in vielen Bundesländern sind Löwen nicht explizit verboten. Unter anderem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, keine Ahnung, und noch mehr. Löwen stehen auch jetzt nicht auf der strengsten CITES-Liste. Insofern dürfen die schon eingeschränkt gehandelt werden.
Was ich verstehen kann in Bezug auf Zoos, ne, dass die Löwen kaufen können. Aber so Privatleute, also man kann ja so einen Löwen nicht jetzt wie so Kaninchen im Garten halten.
Ja, also tatsächlich leben Löwen eigentlich in Rudeln und brauchen große Flächen zum Jagen. Und Tierschutzorganisationen sagen, die können von Privatleuten nicht artgerecht gehalten werden. Deswegen wäre es gut, wenn die Bundesländer ihre Gesetze umstellen. Bisher haben die Bundesländer Listen, welche Tiere verboten sind. Und die Tierschützer sagen, es wäre besser, wenn es Listen gibt, auf denen draufsteht, welche Tiere erlaubt sind.
Also Fazit, ich meine, Löwen ist wirklich so ein bisschen Nischenthema, betrifft ja, nicht so viele von uns. Aber man merkt schon, wenn man sich mit diesem Abkommen beschäftigt, dass der Handel mit bedrohten Arten uns doch mehr betrifft, als man so denkt, gerade wenn es eben auch um den Onlinehandel geht.
Naja, gerade online, ne? Da steht halt hier Fisch für 4,99 € und da steht halt nicht Achtung aus Hai. Oder keine Ahnung, wenn man im Urlaub ist, dass man da mal schaut, was ist das da eigentlich, was ich da kaufe? Damit man eben nicht aus Versehen Schaden anrichtet.
Ja. Anka, gab es was in dieser Folge, was bei dir besonders hängen geblieben ist?
Das mit den Gitarren, dass man damit eigentlich ja gar nicht hätte auftreten dürfen so lange.
Ja. Und ich war echt überrascht davon, muss ich sagen, wie viele Bezeichnungen es für Haifleisch gibt hier in Deutschland. Also Schillerlocke, Seeaal, Kalbsfisch. Man hat das Gefühl, die Leute wollen eigentlich nicht wissen, dass sie gerade Hai essen.
Was geht?
Bei Was geht gucken wir ja immer, was gut läuft oder was wir selbst machen können. Oder wir berichten über interessante Projekte. Und hast du was gefunden, Anka?
Ja, ich bin bei Instagram auf das hier gestoßen. Euch fehlt jetzt natürlich das Bild dazu, aber das ist ein Pilz und an dem sind so kleine Klammern dran.
Ja, die Klammern, die sind verbunden mit sowas wie Schlagstöcken. Und die gehen zu einem Keyboard. Das heißt, der Pilz hängt an einem kleinen Keyboard dran und macht Musik.
Das Projekt heißt Bionic and the Wires. Das sind zwei Leute aus Manchester, John Ross und Andy Kidd. Und die wandeln das, was im Innern der Pflanzen abläuft, um in Sound. All
living things. Alle Lebewesen produzieren bioelektrische Signale und die kann man messen über die elektrische Leitfähigkeit. Diese Leitfähigkeit verändert sich, wenn sich Licht, Feuchtigkeit und Temperatur ändern. Und diese Veränderungen werden dann übersetzt in Signale für unsere Instrumente und Synthesizer. Das Ergebnis ist keine Sprache, sondern das Hörbarmachen von dem, was unsichtbar im Innern einer Pflanze abläuft. Audible and
also visual art. Ja, das ist John Ross von dem Projekt und der hat mir auch gesagt, die Idee dahinter ist, dass wir die Natur mal anders sehen und erleben als sonst.
Pflanzen und Pilze werden oft übersehen. Indem wir ihnen die Möglichkeit geben, Musik zu machen, zeigen wir, dass nicht nur Menschen kreativ und intelligent sind. Wir versuchen zu zeigen, dass Pflanzen und Pilze nicht passiv sind, sondern aktiv in ihrer Umgebung. Sie können kommunizieren, Probleme lösen und zusammenarbeiten. Das bringt Leute dazu, mehr über diese Organismen nachzudenken, und es führt zu Gesprächen darüber, welches Verhältnis wir zur Natur haben und welche Verantwortung.
And our responsibility towards it.
Und Ross sagt, dass die Leute, die die Sounds hören, danach auch mehr Respekt haben vor anderen Lebewesen.
Ja, und das könnte uns ja am Ende auch helfen, Pflanzen und Tiere besser zu schützen.
Deine Minute Natur.
Und jetzt könnt ihr dem Pilz nochmal richtig zuhören.
Und wenn ihr das auch sehen wollt, das Projekt heißt Bionic and the Wires. Das Video vom Pilz haben wir auch in den Shownotes verlinkt.
Wir sagen noch Danke an Anneke Schäfer, die die Redaktion dieser Sendung gemacht hat, und Uwe Bräunig in der Technik. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.